Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Auch der zweite Monat des Sommers geht zu Ende. Doch auch im Juli gab es viele interessante Geschehnisse, Programme und Veranstaltungen, worüber wir in den deutschsprachigen Sendungen berichtet haben. Herzlich willkommen zum Funkmagazin. Mein Name ist Christian Erdei von der deutschen Redaktion des Ungarischen Rundfunks. Danke sehr, dass Sie uns hören. Das ist die Juli-Ausgabe unserer Sendung. Funkmagazin ist ja eine gemeinsame Produktion von deutschsprachigen Hörfunkredaktionen in Rumänien und Ungarn. Wir sind das Funkforum. Und jetzt folgt ein Überblick, eine Auswahl, was wir im Funkmagazin anbieten. Neuer deutscher Vizekonsul in Temeswar.
Ja, das ist eine ganz neue Herausforderung für mich. Ich habe vorher im Rechts- und Konsularbereich gearbeitet, in Pretoria, habe hauptsächlich im Bereich Visa dort gearbeitet. Und jetzt hier an eine etwas kleinere Vertretung kommen neue Aufgaben, neues Betätigungsfeld auf jeden Fall auf mich zu. In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Konsul, Herrn Marun, werden wir die genauen Aufgabenbereiche nochmal abstecken im Bereich Kultur und auch Wirtschaft, welche Aufgaben ich wahrnehmen kann.
Sommerinterview mit der Beirätin im Bereich Bildung und Schulen bei der Landesabsverwaltung der Ungarndeutschen.
Ich würde sagen, Neues hat das letzte Schuljahr dadurch gebracht, dass sehr viele Schulen und Kindergärten, über 30, die beantragt haben, in die Trägerschaft der lokalen, der örtlichen deutschen Selbstverwaltung zu übergehen.
Traditionelle Speisen aus lokalen Zutaten bei einem interessanten Festival in Siebenbürgen.
Die Events diese Ferien sind so gedacht, dass sie praktisch die größeren Regionen aus dem höheren Sächsischen Siebenbürgen decken.
In Litover, in der Branau in Ungarn, hat man hingegen ein Zentrum so eingerichtet, dass dort Interessenten auch im Rahmen von Sommercamps das authentische ungarndeutsche Milieu kennenlernen können.
Da kann man bisher die alte Zeiten zurückholen. Bisher die Schüler können auch mitmachen, die Speisen zum Beispiel, was die alten Rezepte sind, kann es auch mit uns mitmachen, backen oder kochen. Wie heute zum Beispiel Strudel gemacht, aber ist auch möglich, so Bohnensuppe, Hefeknödel machen oder einfach Brot backen, Teig kneten.
Europa verbindet, Jugend bewegt, Umwelt erhalten. Unter diesem Motto verlief in der ersten Julihälfte ein zweiwöchiges Sommercamp für deutschsprachige Jugendliche aus Europa in Rumänien.
Vor allem konnte man die Energie und die Kreativität und die positive Eigenschaften der Jugendlichen an diesen Abschlussfeier merken.
Und eine Buchvorstellung Geschichte der Rumäniendeutschen gleich nach dem Seitenwechsel des Landes im August 1944.
Es gibt immer noch was zu entdecken. Man wusste natürlich schon genug, aber es gibt in den rumänischen Archiven immer wieder neu entdeckte Archivalien, die zum Beispiel zeigen, wie dieser 23. August verlaufen ist.
Das ist also unser Angebot im Funkmagazin. Verbringen Sie die Zeit mit uns. Und jetzt gleich zu unserem ersten Thema. Seit Mitte Juli ist er offiziell im Amt. Frank Ufgen heißt der neue Vizekonsul am Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar. Er folgt Siegfried Geilhausen im Amt, der nach Tunesien gewechselt hat. Der neue deutsche Vizekonsul ist 48 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Jever an der Nordseeküste. Raluca Nalepku traf ihn kurz vor seinem Dienstantritt und führte mit ihm folgendes Gespräch.
Herr Frank Ufgen, Sie sind der neue Vizekonsul in Temeswar. Mit welchen Erwartungen kommen Sie denn nach Temeswar ins Banat?
Ja, das ist eine ganz neue Herausforderung für mich. Ich habe vorher im Rechts- und Konsularbereich gearbeitet, in Pretoria, habe hauptsächlich im Bereich Visa dort gearbeitet. Und jetzt hier an eine etwas kleinere Vertretung kommen neue Aufgaben, neues Betätigungsfeld auf jeden Fall auf mich zu. In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Konsul, Herrn Marun, werden wir die genauen Aufgabenbereiche nochmal abstecken im Bereich Kultur und auch Wirtschaft, welche Aufgaben ich wahrnehmen kann.
Was wussten Sie denn über diese Region, bevor Sie hierher kamen?
Ich wusste über die Region ganz, ganz wenig. Wir haben also uns schon informiert im Internet und es war eine Überraschung auch, weil hier diese Kleinstvertretung doch ja mit Fachleuten eigentlich besetzt werden, die schon sich schon in der Region etwas auskennen. Und wir haben uns aber umfangreich informiert, haben festgestellt, dass wir halt hier insgesamt 3 Auslandsvertretungen, 3 deutsche Vertretungen haben, mit Bukarest, Hermannstadt und Temeswar. Und dass hier auch ein Großteil letztendlich eben dieses Kulturbrauchtum hochgehalten wird, das deutsche Brauchtum ein Stück weit. Und ich freue mich auf die Herausforderung, auch diese Bereiche kennenzulernen, auch in der Region. Und der erste Eindruck in der Familie selbst war ein bisschen mit Skepsis belegt, weil Rumänien bei der älteren Generation kommt noch so ein bisschen die Zeit mit Ceausescu durch und die jüngere Generation, also unsere Kinder, die jetzt im Studium stehen, da hört man dann toll und da wollen wir kommen, das wollen wir sehen, das Land wollen wir kennenlernen und das ist bei uns genauso. Wir wollen das Land kennenlernen, wir möchten hier reisen, wir möchten die Menschen kennenlernen und wir sind super herzlich aufgenommen worden, auch von den Vermietern unseres Hauses, wo wir wohnen. Die betreuen uns und fragen fast täglich nach, ob sie uns unterstützen können. Also es ist ein ganz toller Eindruck.
Also der erste Eindruck war ein positiver.
Absolut. Wir sind hier reingefahren über die neue Autobahn und sind dann nach Dumbrovita direkt gefahren. Wir sind direkt angereist und sind empfangen worden von unseren Vermietern. Also alles ganz herzlich. Wir haben die Nachbarschaft schon kennengelernt. Nun haben wir auch, die Kinder sind groß. Wir haben 4 Kinder und sind mittlerweile außer Haus. Und jetzt haben wir 2 Hunde. Und so konnten wir dann auch schon die Nachbarn kennenlernen, die alle Hundebesitzer sind. Und haben da schon ein paar schöne Stunden gemeinsam verbracht.
Vor Temeswar, vor Rumänien waren Sie in Südafrika. Wie sieht denn allgemein Ihre diplomatische Laufbahn aus? Vielleicht können Sie uns ein bisschen über Ihren Werdegang was erzählen.
Ich bin nach einer Ausbildung im Handwerk 1983 bis 86 anschließend zur deutschen Bundesmarine gegangen, habe dort 13 Jahre bin ich zur See gefahren, habe an verschiedenen Standorten in Deutschland gearbeitet, habe unter anderem auch in Paris gearbeitet beim Sigma. Das war ein Gemeinschaftsprojekt mit Italienern, Franzosen und Deutschen. Dort war ich 3 Jahre und dann habe ich später gewechselt in den Bereich des Auswärtigen Amts, habe dort eine Ausbildung gemacht und bin dann nach Warschau versetzt worden, war 4 Jahre in Polen, was uns auch sehr gut gefallen hat. Während dieser Zeit in Polen habe ich noch verschiedene andere Verwendungen wahrgenommen, in Nigeria und auch in Ägypten. Dann anschließend habe ich 6 Jahre in der Personalverwaltung des Auswärtigen Amts in Berlin gearbeitet und habe von dort aus verschiedene Stationen, kurze Einsätze gehabt in Damaskus in Syrien und auch in Beirut im Libanon. Und dann kam halt die Möglichkeit, wieder ins Ausland zu gehen. Und wir hatten dann damals uns für Südafrika entschieden. Und da haben wir eine wunderschöne Zeit gehabt. Und dann, wie das so ist in unserem Leben, dass man alle 3, 4, 5 Jahre wechselt, kam wieder die Möglichkeit, sich neu zu bewerben. Und da haben wir festgestellt, dass wir vielleicht doch wieder aufgrund auch der Nähe zu Europa oder in Europa die Eltern öfter besuchen können, weil 10.000 Kilometer Differenz zwischen Südafrika und Deutschland, das ist schon heftig. Und so haben wir dann uns so ein bisschen auf Europa konzentriert und da ist auf jeden Fall uns Temeswar, Rumänien auch aufgefallen. Das stand auf der Liste und da haben wir uns dann beworben und haben den Zuschlag bekommen.
Was werden denn Ihre Aufgaben hier sein?
Der Dienstantritt ist am Montag und ich werde das mit dem Konsul noch genau abstecken, welche Bereiche in mein Aufgabengebiet fallen werden. Ich denke, ich werde auch einen Teil der Aufgaben, die mein Vorgänger wahrgenommen hat, werde da ansetzen, was er praktisch in die Wege geleitet hat und werde versuchen, dort weiter anzuknüpfen und die gute Arbeit fortzusetzen.
Neuer deutscher Vizekonsul in Temeswar. Er heißt Frank Ufken, mit ihm hat Raluca Nalepu gesprochen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Es ist zwar jetzt Sommer und die meisten Pädagogen sind entweder im Urlaub oder sie betreuen Schülerinnen und Schüler in einem Sommercamp. Doch viele Lehrkräfte müssen sich auch auf das nächste Schuljahr vorbereiten. Dies ist bei den deutschen Nationalitätenpädagogen in Ungarn nicht anders. Auch das vergangene Schuljahr hat viele Veränderungen im Schulwesen gebracht. Gabo Schulteis hat über dieses Thema ein Interview mit Frau Ibo-Jangländer-Hock geführt. Sie ist Beirätin im Bereich Bildung und Schulen bei der Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen.
Im Nationalitätenbereich das vergangene Schuljahr hat viel Neues gebracht und vieles ist auch beim Alten geblieben. Ich würde sagen, Neues hat das letzte Schuljahr dadurch gebracht, dass sehr viele Schulen und Kindergärten, über 30, die beantragt haben, in die Trägerschaft der lokalen, der örtlichen deutschen Selbstverwaltung zu übergehen. Und diese Anträge wurden auch dann an die LDU gestellt, die sie dann mit Ausnahme von wenigen Fällen auch gut geheißen hat. Daher werden ab September viele Bildungseinrichtungen in den Dörfern, Gemeinden, Ortschaften in Trägerschaft der deutschen Selbstverwaltung beginnen, was auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung ist. Zum anderen ist es aber auch eine große Aufgabe für die deutschen Selbstverwaltungen an Ort und Stelle, jetzt plötzlich Schulträger zu sein, besonders wenn die Mitglieder keine Lehrer sind oder keine Schulleitungsfunktion innehaben, dann wird es für sie schwer sein. Daher haben wir in der LDU auch vorgenommen, dass wir ihnen ständig Hilfe leisten, nicht nur dadurch, dass wir darauf warten, ob sie uns fragen oder nicht, sondern dass wir jährlich zweimal sie kontaktieren und Gespräche, kleine Konferenzen abhalten, wo sie ihre Fragen stellen können und mit ihren Schwierigkeiten sich an uns wenden können. Aber auf jeden Fall ist es eine positive Entwicklung. Für die Schulen, die in staatlicher Trägerschaft sind, ist es nach wie vor ein großes Problem, wie die Bücher bestellt werden können, beziehungsweise wie die Bücher bezahlt werden können. Denn die Schulbehörden, die für die einzelnen Schulen zuständig sind, möchten nicht so gerne diese Bücherbestellung zulassen, weil das ja viel Geld kostet für den Träger. Und nichtstaatliche Schulen bewerben sich um diese Summe und die staatlichen Schulen würden eigentlich vom zentralen Klick bezahlt. Und da gibt es noch wirklich große Informationslücken. Da gibt es auch in den Schulbehörden Leiter, die nicht unbedingt glauben wollen, dass die Bücher gratis sind für die Schüler. Also da haben die Schulen viel zu kämpfen und leider kommen wir auch nicht immer zu Erfolgen. Das werden diejenigen verstehen, die jetzt drinstecken, denn für viele Schulen ist es nach wie vor ein Problem, dass sie jetzt zum Beispiel die neuen Lehrwerke für Volkskunde nicht bestellen durften oder eben das Deutschbuch Beste Freunde für die Oberstufe nicht bestellen durften. Was vielleicht eine Errungenschaft ist, dass wir jetzt schon mehr als ein Versprechen, es ist schon als Regelungsentwurf im Ministerium, dass wir in 2 Jahren, also nicht im nächsten Schuljahr, sondern im übernächsten Schuljahr, auch in Nationalitätensprache eine landesweite Kompetenzmessung haben werden, extra für die zweisprachigen Schulen und extra für die sprachunterrichtenden Schulen. Das ist für uns sehr wichtig. Unter uns verstehe ich die LDU, dass wir eigentlich sehen, auf welchem Niveau unsere Schulen sind oder die Schüler praktisch mit ihren Deutschkenntnissen, wo wir eingreifen müssen und wo wir schwerpunktmäßig Probleme lösen müssen.
Zum einen haben Sie die Lehrwerke erwähnt. Weiß man eventuell mehr über die Gründe, warum die deutschen Selbstverwaltungen in so einer ziemlich großen Zahl beantragt haben, die Trägerschaft der Schulen zu übernehmen?
Ja, also ich würde sagen, in erster Linie fühlen Sie sich für Ihre Schulen verantwortlich und das wollen Sie auch dadurch zeigen. Und zum Zweiten, die Finanzierung der Schulen ist dadurch etwas besser, weil eine Art Zusatzfinanzierung noch dazu kommt. Aber kleine Schulen können sich nicht halten. Also eine Schule, die mindestens so 150, 160 Schüler hat, lohnt sich von einer deutschen Selbstverwaltung zu übernehmen. Kleinere Schulen kosten so viel, dass auch diese wenige Zusatzfinanzierung das nicht decken würde. Also viele hoffen auch darauf, dass sie fachlich einfach mehr Freiraum haben, weil ihr Schulträger sicherlich mehr Verständnis für ihre Probleme hat als ein Schulträger, der für den Nationalitätenbereich nicht so zuständig ist und sich nicht so auskennt. Aber eigentlich wollen sie damit definieren und auch präsentieren, dass wir, die deutsche Volksgruppe, uns verantwortlich fühlen für unsere Bildungseinrichtungen.
Sommerinterview mit der Beirätin im Bereich Bildung und Schulen bei der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, das haben Sie jetzt bei uns gehört. Der Reporter war Gabor Schulteis. Okay, in den Sommerferien haben wir jetzt ein wenig über ein schulisches Thema gesprochen, doch jetzt zu einem ganz interessanten Festival. Denn der Sommer ist die Zeit auch der Gastronomie-Events. alle fast vergessene Rezepte, Brot backen, Käse herstellen, Pilze zubereiten oder Speck und Zwiebel zu einer Pastete zu verarbeiten, werden im Rahmen eines solchen Gastro-Events in Siebenbürgen angeboten. Von Mai bis Mitte Oktober finden jedes Wochenende Veranstaltungen im siebenbürgischen Harbachtal und Kockelland statt. Verwendet werden beim Zubereiten ausschließlich Zutaten aus der jeweiligen Region und Jahreszeit. Veranstalter dieser Events ist der Hermannstädter Verein My Transylvania. Gabi Messei hat ein Gespräch mit dem Projektleiter des Vereins Christian Cismaru geführt.
Es geht um Veranstaltungen, die wir schon in 2008 begonnen haben. Es sind inzwischen mehrere Serien. Die eine heißt Transylvanian Brunch und was wir im Prinzip machen, ist, dass wir mit den Nachbarschaften und Gemeinden gemeinsam kochen und praktisch die gastronomische Vielfalt der Dörfer eigentlich einfach zeigen wollen. Das Programm hat immer einen kulinarischen Teil, mit dem wir auch beginnen. Und danach gibt es immer eine kleine kulturelle Veranstaltung oder einen Spaziergang im Dorf, wo wir die Kirchenburgen besichtigen, ein Orgelkonzert, Tänze, folklorische Lieder oder was wir eben im Dorf finden. Am 30. Juli feiern wir diesen Transylvanian Brunch in 100 Bücheln, Mobile, im Harbachtal. Wie gesagt, kochen wir mit den Nachbarschaften. Zusätzlich kommen in 100 Büchern auch Leute von einem deutschen Verein, die sich jetzt um die Kirchenburg kümmern. Die heißen Church Fortress e.V. Wie die ganze Sache funktioniert, ist folgendermaßen. Wir suchen mit den Leuten im Dorf alte Rezepte, die man vor 100, 150 Jahren gekocht hat. Und diese Rezepte bereiten wir einfach neu vor. Sei es traditionell, also unverändert, oder wir machen eine neue Interpretation der Rezepte und neue Gerichte. Dabei verwenden wir immer nur lokale Produkte, Erzeugnisse, die wir im Dorf und den Nachbardörfern finden. Die zweite Serie am 16. Juli heißt Flavors and Sounds of Transylvania und die funktioniert ein bisschen anders, im Sinne, dass wir dann die Geschmäcker, die örtlichen Geschmäcker mit örtlichen Sounds, mit örtlichen Klingeltönen auch verbinden und wir kombinieren dann praktisch ein Menü zusammen mit einer Musik. In Hammelsdorf funktioniert es zum Beispiel so, dass man während eines Konzertes über alle Pflanzen, über alle aromatische und Heilpflanzen aus dem Pfarrgarten singt und danach gibt es eine Gartenführung und am Ende kann man auch diese Gerichte mit Heilpflanzen und aromatischen Pflanzen auch verkosten. Die Gäste, die jetzt bei uns kommen, sind im Prinzip ganz viele Familien mit Kindern. Wir versuchen es auch ganz viel so zu promoten als ein Event für Familien. Und es kommen Leute aus den größeren Städten, Siebenbürgen, Hermannstadt, Kronstadt, Schäßburg, Mediasch, Neumarkt, Klausenburg. Aber es kommen auch immer mehr Gäste, also Touristen, die einfach hier auf einer Rundreise sind. Ungefähr die Hälfte sprechen andere Sprachen, die Hälfte sprechen Rumänisch. Das heißt, dass wir dann auch die Menüs so ein bisschen neu der neuen Trends anpassen. Es gibt ganz viele vegetarische Gerichte und manchmal auch vegane Gerichte. Es kommen auch Leute von anderen Städten Rumäniens, die unsere Veranstaltung jetzt erst entdecken. Die sind aber nicht die Mehrzahl. Auch eine Idee der Veranstaltung ist, dass die Leute miteinander essen und miteinander sprechen, sodass wir ganz oft so kleine Tricks verwenden, dass die Leute zum Beispiel beim selben Tisch essen, dass die Leute gemeinsam Sachen machen oder dass die Kinder ein Programm haben, sodass die Leute wirklich viel untereinander auch kommunizieren. Die ganze Idee war ja nicht nur das Essen hervorzubringen, sondern auch lokale Traditionen, lokale Geschichten, nette Menschen und kleine Produzenten. Das ist so grob gesehen, was wir jetzt seit 9 Jahren inzwischen machen.
Sie haben da erwähnt, mehrere Regionen aus Siebenbürgen. Wie wählen Sie diese gastronomischen Events?
Es gibt fast jedes Wochenende eine neue Location, ein neues Dorf. Und die Events, diese Serien sind so gedacht, dass sie praktisch die größeren Regionen aus dem früheren sächsischen Siebenbürgen decken. Das heißt, den Transylvanian Brunch gibt es im Harbachtal und Harbach-Hochland. Das ist ein Gebiet in 3 Kreise, also Hermannstadt, Kronstadt und Mureș. Dann gibt es ein Event, das heißt Picknick im Cintrell. Das ist dann nur für die Marginimia Sibiului, für das Hermannstädter Umland gedacht. The Flavors and Sounds of Transylvania funktioniert auch so, dass wir praktisch jedes Wochenende irgendwo neu ankommen. Und wir gehen dann auch ein bisschen Richtung Altland und Vogaraschenland. Also wir bewegen uns in diesem größeren Dreieck Schäßburg, Hermannstadt und Kronstadt. Gastgeber sozusagen, also die lokalen Organisationen, falls es welche gibt, kontaktieren wir einfach über Bekannte oder wir bekommen Empfehlungen oder wir schauen die Karte und sagen, okay, da waren wir noch nicht oder hier sollten wir ankommen. Wir suchen ganz oft sehr kleine und nicht touristische Dörfer, wo wir hinfahren. Es gibt natürlich auch solche, die inzwischen bekannt sind, aber die meisten sind eben Orte, wo man nicht so einfach ankommt.
Wie lange werden die Events jetzt dauern?
Es finden Samstag statt und die meisten beginnen vormittags um 11 Uhr. Deshalb auch die Benennung Brunch, also eine Kombination zwischen Breakfast und Lunch, zwischen Frühstück und Mittagessen. Und die dauern dann bis 16 Uhr oder 17 Uhr, je nach Laune der Gäste. Manchmal geht es länger, manchmal nicht so lange. Es hängt auch viel vom Programm ab. Wir sind praktisch zwischen Ende April und Mitte Oktober immer unterwegs in den Dörfern. Und im August sind wir in Michelsberg und feiern eine örtliche Spezialität, den Hanklich, also einen Kuchen. Wir sind dann am 14. August in Ferrata, das ist bei Fogarasch. Dort haben wir einen Himbeertag mit einem kleinen Bioproduzent, der ganz viele Himbeeren produziert. Wir haben dann auch einen Brunch im Kreis Kronstadt, bei Großschenk, bei Cinku. Das heißt, immer volles Programm.
Funkmagazin.
Authentische Speisen also bei Gastro-Events in Siebenbürgen, darüber haben Sie bei uns gehört. Nicht nur traditionelle Gerichte kann man in Litover, in der Branau in Ungarn kosten. Dort wurde auf einem ehemaligen Bauernhof ein ungarn-deutsches Freizeitzentrum vor einigen Jahren eingerichtet. In der Sommerzeit verbringen auch Jugendgruppen mehrere Wochen in Litover. In diesem Monat waren Gäste aus dem Norden, und zwar aus Harrast in der Branau. Eva Gerner hat sie begleitet und hat zuerst mit dem Gastgeber Stefan Marques gesprochen.
Hier auf diesem schönen ehemaligen Bauernhof, heute ein schöner Hof, aber auch noch mit vielen Denkmälern aus dem Bauernhof, hier sind sehr oft so Schüler. Und was alles kann man hier erleben?
Ja, da kann man ein bisschen die alte Zeiten zurückholen. Bisher die Schüler können auch mitmachen, die Speisen zum Beispiel, was die alten Rezepte sind, kann es auch mit uns mitmachen, backen oder kochen. Wie heute zum Beispiel Strudel gemacht, aber ist auch möglich, so Bohnensuppe, Hefeknödel machen oder einfach Brot backen, Teig kneten und das auch alles in Backofen auspacken und Brot dann alles backen. Dann probieren, was wir zusammen gemacht haben.
Aber auch ein bisschen in den Schnitt gehen oder sowas, das ist auch möglich, oder?
Ist alles möglich. Die Gäste wünschen das. Zeigen wir Ihnen sehr gerne.
Wie lange wird das jetzt schon? Das ist ein Familienbetrieb, kann man das sagen?
Ja, das machen wir mit der Familie. Drei Generationen arbeiten zusammen und meine Kinder machen auch mit.
Wer alles kommt her? Ist das so ein bisschen so spezialisiert auf deutsche Nationalitäten, Gruppen und Schulen, kann man das sagen?
Ja, was mich sehr freut, die meisten sind, die was auch deutsche Unterricht in die Schule lernen auch und können auch ein bisschen lernen, wie früher die deutschen Schwaben gelebt haben.
Ein bisschen Volkskundeunterricht außerhalb der Schule.
Ja.
Und woher kommen zum Beispiel Gruppen im Sommer, auch im Winter? Kommen auch im Winter Gruppen?
Im Winter nicht so viel, auch von den Schülern. Schule ist nicht so möglich zum Urlaub machen oder ein Wochenende kommen sie vielleicht. Aber zwischen Unterricht ist schwierig kommen. Aber meist, wenn die im Mai fängt es an und ganze
mit
Sommer.
Mit Klassenfahrten, nicht?
Ja, da Klassenausflüge, so ein, zwei Nächtige und dann. Aber ist auch möglich, nur morgen kommen und Nachmittag nach Hause gehen. Da können wir Programme machen. Und Sommer, dann sind die Sommerlager von Montag bis Sonntag.
Woher kommen zum Beispiel die Gruppen?
Ja, die nächste von Nachbarsdorf Babarts kommen, sagen. Die weiteste von Rajka Ragendorf von der westlichen Grenze.
Ja, aber auch aus der Umgebung von Budapest kommen sehr viele.
Sehr viele, meist auch von der Umgebung von Budapest.
Die wechseln sich hier ab. Was sind das, Tanzgruppen oder viele. Kulturgruppen oder ist das Sprachlager oder was machen
wir? Mehrere Tanzlager haben wir, zum Beispiel jetzt die Harraster sind da. Aber vorige Woche waren sie von Shorokshahr hier und kommen auch die ältere Gruppe noch in August und einfach nur Sprachlagern, dass die deutsche Sprache sie üben und die deutsche Volkskunde.
Kann man hier auch noch zu Leuten einkehren? Gibt es hier noch so alte Schwaben im Dorf?
Ja, gibt es die. Lebt oder ältere Leute wirken auch gerne mit, zum Beispiel, wenn sie ein Volkslied lernen möchten, die Schüler, ist auch möglich.
Gibt es hier noch den Chor?
Chor gibt es auch noch, ja, und die ältere Frauen helfen gerne mit, wenn auch die Gäste hier sind.
Wie viele Schwaben leben hier noch? Wie viele Leute sind hier überhaupt?
Ja, überhaupt zusammen wohnen wir 200 Leute in Liptod und mehr wie Hälfte sind noch Schwaben.
Das sind noch die schwäbischen Familien, ja, gell? Ja, 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 ja. Ja, da wird ja auch hier noch Schwäbisch gesprochen, gell?
Auf der Straße, die älteren Leute reden heute noch Schwäbisch.
Die Jungen lernen das.
Die Jüngeren kennen das, gell? Ja. Und die ganz Jungen lernen das in die Schule.
Die Gruppen, haben Sie Anspruch darauf, dass die Leute kommen, dass sie sich ein bisschen mit den Litauern unterhalten und...
Ja, ist so, die sprechen gerne mit den Leuten.
Gibt es hier
Kontakte.
Noch die deutsche Selbstverwaltung auch?
Gibt es auch, ja.
Bist du immer noch der Vorsitzende? Ja, ja, ja. Ja. Und mit wie viele Mitglieder?
Drei.
Drei, mit drei Mitgliedern, ja.
Zusammen sind
die drei. Die Kirche ist schön, was kann man sich hier noch angucken?
Die Kirche ist einzigartig in Ungarn. Auch mit der deutschen Geschichte kann man das zusammenbinden.
Was ist das Einzigartige an dieser Kirche? Ich weiß es nicht.
Ja, die Stationen sind einzigartig. Die stammen von Südtirol, von Holz geschnitzelt. Und 1905 sind die hergekommen. Da sind wir dankbar. War eine Familie, die sehr reich waren und keinen Nachwuchs mehr hatten. Und von dem Geld, was sie gespart haben, davon hat das Gemeinde Liptow das gekauft. Damals war das sehr wertvoll. Und
ja,
heute,
sicher. Ja. Und dann gibt es auch ein kleines Heimatmuseum.
Mehrere Ausstellungen haben wir. Zwei Räume haben wir von alten Werkzeugen, eine Ausstellung, in andere von Liptow, der die Hausfrauen, die Hausarbeiten. Und eine extra Halle haben wir, wo Künstler ihre Ausstellungen haben, von Umgebung von Liptow, auch Künstler von Liptow. Das ist 300 Quadratmeter. Da haben jetzt momentan 20 Aussteller ihre Werke ausgestellt.
Hier fangen wir an mit dem Strudel. Wann hat man einen Litauern Strudel gepackt? Alle Tage? Katharina Marques auch aus Litauen.
Ja, Feiertage waren Kirmes oder so. Manchmal Sonntag waren. Samstag war aber sowas. Immer beim Feiertag waren.
Das war so typisch schwäbisch, gell?
Typisch schwäbisch.
Typisch schwäbisch. Und was war die Füllung früher? Was hat man eingetan?
Ja, ich bin Theresia Riba. Da war Maugesamen, Neis und Weichsel und Käse. Oh, Kraut.
Kraut wie? Süß oder ein bisschen oder wie?
Salzig, weil süß hat.
Süß auch, das Kraut. Ja. Krautstrudel hat man früher auch gepackt.
Der, was gewählt hat, hat sich Pfeffer drauf getan. Der, was hat gewählt, hat sich Stabzucker drauf getan.
Ja, süß oder ein bisschen gesalzen, gell? Dass es nicht so süß ist, das Kraut.
Haben wir salzig gemacht und dann haben wir noch mit Stabzucker abgetan.
Und heute wird aber auch ein Apfelstrudel gemacht, gell?
Ja.
Apfel, das war früher auch, gell?
Ja.
Und wann ist der Tag gut? Wie muss der Strudel doch sein, dass er Gelächter nicht kriegt, dass er so schön dünn wird und Gelächter? Nein, was ist das Geheimnis?
Da muss der Strudel gut
ausgearbeitet sein.
Ausgearbeitet sein.
Und was kommt in den Tag? Ist das Mehl, wie muss das Mehl sein? Ist das Strudelmehl oder so?
Nein, einfach Mehl.
So, was man alle Tag nimmt.
Doch nimmt. Ja. Ein Geheimnis ist doch kein, das ist.
Wie viel habt ihr schon gemacht im Leben?
Viel. Wir haben sicher schon.
Ja, und ihr?
Wir haben früher waren an die Hochzeit, dann hat man nur Strudel.
Hat die Hochzeit, gell? Überhaupt viel Strudel. Das ist so eine gute Erfahrung für die Kinder. Wie war es? Macht man in Harast auch einen Strudel?
Ich heiße Mercedes Alexa Knapp. Ich komme auch aus dem Deutschen Nationalitätengymnasium. Ich bin ein Haraster. Wir haben schon das gemacht mit dem Tanzgruppe auch.
Also. Ja? Ja? Ja. Also dort wird auch, und auch dieser dünne Teig.
Ja.
Na, da seid ihr ja schon geübt, nicht?
Ja? Ja.
Und was tut man in Harast, in den Strudel rein?
Äpfel und Kraut auch. Und wir haben auch Quark mit Pfirsich oder Quark mit Kirschen. Das gefällt mir sehr gut, weil ich mag backen und ich mag auch die solche Umgebungen. Und ich war schon hier einmal und das hat mir sehr gefallen. Und dann haben wir auch so Strudel gebackt.
Und was sagt ein junger Mann dazu?
Attila Mekka, ich komme aus Harastrak. Ja, ich habe es als erstes Mal ausprobiert und mir hat es sehr gefallen. Ich kann jetzt noch nicht ein solches Ding backen, aber man muss irgendwo anfangen. So.
Das wievielte Mal sind also die Haraster da?
Ja, wir sind ungefähr zum sechsten Mal hier in Littower.
Andreas Zwick, Vorsitzender des Vereins Junge Harraster Schwaben.
Seit, glaube ich, 2006 sind wir regelmäßig hier.
Jedes Jahr.
Mit einem Jugendlager. Nicht jedes Jahr, aber wenn es möglich ist, dann immer.
Dann muss es hier den Harrastern auch gut gefallen, nicht? Ja. In Littower. War das ein Zufall, dass Harras diese Umgebung, dieses Dorf, diese Gastgeberfamilie, dieses Gasthaus gefunden hat?
Wir suchten einen Ort für unseren Jugendlager in der Branau und dann vom Regionalbüro Branau wurde uns Littower empfohlen und das war ein recht guter Tipp.
Was alles kann man hier bekommen? Was alles kann man hier unternehmen?
Wunderschöne Natur. Einerseits eine prächtige Dorfidylle, gute Quartier für die Mannschaft, für die Jugendlichen, gutes Essen und nebenbei sehr gute Programme. Also Teamgeist fördern, Traditionspflege machen.
Spielt das eine Rolle, dass das ein schwäbisches Dorf ist? Dass ja. Hier das Milieu noch etwas Schwäbisches an sich hat?
Natürlich, das wollten wir unbedingt. Denn also wir sind in der Großstadtnähe und die Kinder sollten ein bisschen etwas anderes haben. Etwas Naturnahes, Traditionsnähe, wo noch Traditionen und alte Lebensformen noch zu erreichen sind.
Im Littower, in der Branau in Ungarn, hat man ein Zentrum eingerichtet, das dort Interessenten auch im Rahmen von Sommercamps das authentische ungarndeutsche Milieu kennenlernen können.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Jetzt zu einem Sommercamp und zurück ins Banat. Europa verbindet, Jugend bewegt, Umwelt erhalten. Unter diesem Motto verlief in der ersten Julihälfte ein zweiwöchiges Sommercamp für deutschsprachige Jugendliche aus Europa. Das Projekt verlief unter der Schirmherrschaft der bundesdeutschen Regierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschik und des Abgeordneten der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens Ovidiu Ganz. Austragungsort war das westrumänische Ferienlager bei Valea Lui Liman im Verwaltungskreis Temes. Ein Beitrag von Adrian Artelean.
Rund 80 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren verbrachten zwei Wochen lang in Valea Lui Liman. Sie kamen aus Polen, Rumänien, der Russischen Föderation, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn. 21 Workshopleiter und Lehrer betreuten die Gruppen, die sich in verschiedener Weise mit dem Thema Umwelt- und Naturschutz befassten. Die Jugendlichen konnten dabei ihre Deutschkenntnisse erweitern. Die Ergebnisse ihrer Projektarbeit stellten sie innerhalb einer Abschlussfeier vor.
Unsere Gruppe heißt Wie für die Umwelt und wir haben ein Logo. In dieses Logo haben wir repräsentiert die Erde und rundherum Müll. Zum Beispiel Flaschen, Becher und so weiter. Dieses Pinguin symbolisiert die globale Erwärmung und es ist wichtig, nicht mehr die Welt zu verschmutzen, sondern dann werden wir langsam sterben.
Die Initiative, solche europäische Jugendcamps zu organisieren, hatte vor 2 Jahren das Goethe-Institut. Christa Ganterer ist Leiterin der Sprachabteilung am Goethe-Institut in Bukarest und stellvertretende Institutsleiterin.
Es ist das dritte Camp. Im ersten war ich maßgeblich beteiligt und habe auch die Abschlussveranstaltung mit angehört und gesehen. Und diesmal wieder als Ausrichter hier in Rumänien. Die Ziele waren natürlich die Verbesserung der deutschen Sprache. Die Campussprache hier im Camp soll ja Deutsch sein. Dann die Kenntnis der Medien, dass die medial auch etwas dazulernen, wobei die Jugend heute ja medial in der Regel sehr, sehr gut ist, dass sie sich verbinden, dass sie die Minderheit in verschiedenen Ländern kennenlernen, denn es ist ja ein Camp, das mit von der deutschen Minderheit finanziert wird und da geht es eben auch um die deutsche Minderheit in den verschiedenen Ländern, dass man die auch ein bisschen verbindet und sieht, wo sind Gemeinsamkeiten und wie kann man auch gemeinsam und zusammenarbeiten.
Partner des Goethe-Instituts bei diesen Sommercamps ist seit der ersten Auflage das Institut für Auslandsbeziehungen IFA Stuttgart. Monika Kovac koordiniert die IFA-Projekte für Rumänien, Ungarn und Serbien.
Aus meiner Sicht war es großartig, fantastisch. Ich kann nur exzellente Wörter dafür finden. Vor allem konnte man die Energie und die Kreativität und die positive Eigenschaften der Jugendlichen an diesen Abschlussfeier merken. Sowas zu organisieren heißt ein sehr gutes Team, sehr gute Kommunikation. Und ich kann sehr ernst sagen, dass diese Kommunikation diesem Team sehr, sehr gut funktioniert hat. Die Mühe hat sich gelohnt.
Partner dieser bereits dritten Auflage des Europäischen Jugendcamps war das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien. Geschäftsführer Benjamin Joja.
Für uns ist wichtig, dass die Jugend möglichst gut gefördert wird, dass sie möglichst international gefördert wird, dass die Sprachkompetenz gefördert wird. Das sind so drei Punkte, die für dieses Lager wichtig werden. Wichtig ist es auch, dass Jugend zusammenkommt, gerade im gesamteuropäischen Kontext, wo immer mehr Grenzen errichtet werden, statt eingerissen werden, ist es wichtig, dass die nächste Generation sich miteinander versteht und miteinander Probleme löst, die halt die Zukunft bringen wird. Das Demokratische Forum war Partner, hat etwa ein Drittel des Projektes finanziert, aber die Arbeit vor Ort hat die Arbeitsgemeinschaft Deutsche Jugendorganisationen gemacht und die Arbeit, die sie gemacht hat, die verdient sehr, sehr viel Lob und sehr, sehr viel Dank.
Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen, kurz ADJ, ist die Dachorganisation der deutschen und deutschsprachigen Jugendvereine aus Rumänien. Den Vorsitz hat derzeit Adelheid Simon seitens der Jugendorganisation Banatia aus Arad inne.
Wenn man die Jugendlichen ansieht und die Präsentation der Jugendlichen verfolgt hat, kann ich sagen, dass es wirklich ein Erfolg dieses Sommercamp hier war. Man sah den Jugendlichen an, dass es ihnen Spaß gemacht hat, dass sie Spaß hatten auch an den verschiedenen Aktivitäten und auch die Präsentationen waren sehr gelungen und vielfältig.
Abgewickelt wurde das Projekt durch die Geschäftsstelle der ADJ in Hermannstadt. Geschäftsführer Andreas Gutze war zugleich auch der Betreuer der Gastgebergruppe aus Rumänien.
In diesen zwei Wochen hatte ich ganz viel Spaß. Die Jugendlichen waren sehr brav und sie hatten tolle Ideen, sie waren kreativ. Es war ganz schön und das ganze Sommercamp war ein richtiges Team. Wir hatten den Campleiter, der war ein ganz guter Campleiter, den Ovidio, und noch ganz viele Freiwillige und wir haben uns alle ganz gut verstanden. Die Kinder hatten ganz viel Spaß in den Wanderungen, sie haben sehr viel gewandert, sehr viel Fahrrad gefahren sind sie und jeden Morgen hatten wir Morgenradio.
Die Mediengruppe, die für das tägliche Frühstücksradio im Camp zuständig war, besuchte an einem der Projekttage auch unsere deutsche Radioredaktion. Die Jugendlichen konnten dabei mitbekommen, wie eine echte Radiosendung gestaltet wird. Die Gruppe leitete Alois Kommer aus Neumarkt.
Unsere Gruppe heißt Umweltbewusst im Alltag und wir versuchen Umweltthemen auch mit Hilfe von Medien aufzuarbeiten. Also wir machen auch Radiobeiträge zu verschiedenen Umweltthemen. Außerdem versuchen wir die Camp-Teilnehmer auch zu unterhalten. Wir machen täglich ein Frühstücksradio, wo wir die wichtigsten Informationen des Tages nochmal zusammenfassen. Außerdem möchten wir auch verschiedene Interviews aus den anderen Gruppen machen, damit wir verfolgen können, was sie tun. Und wir sind auch diejenigen, die die Facebook-Seite des Sommercamps betreuen. Wir laden da Fotos hoch, aber hoffen wir, dass es auch Videos und Audiodateien werden.
Multimedial war auch die Präsentation der Ergebnisse aus Anlass der Abschlussfeier. Die Jugendlichen setzten alles ein, was ihnen zur Verfügung stehen konnte und erwiesen sich dabei sogar als äußerst inventiv.
Zwischen den Zeilen habe ich gelesen, dass ihr niemals weg von mir wollt. Wir stecken hier fest, verschüttet den Spaß und träumen vom Sommercamp ganz. Lass uns hier bleiben.
Sehr schön, es ist mein erstes Mal hier. Alles war super.
Sehr toll.
Es war gut. Wir haben tolle Menschen kennengelernt und diese zwei Wochen waren super.
Wunderbar. Sehr viele Gelegenheiten, Freunde zu machen, mein Deutsch zu verbessern, meine mündliche Fähigkeiten.
Für mich war es auch ganz schön und ich werde auch nächstes Jahr kommen.
Toll, ich würde auch zum nächsten kommen, wenn ich kann.
Mir hat das Camp sehr gefallen und nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich nicht teilnehmen, weil ich Abitur habe. Aber es war schon interessant, weil man kennt viele Menschen und es sind nur tolle Menschen. Und dann hat man auch viel Spaß und die Workshops waren auch toll und die Leiter sehr freundlich.
Es war sehr, sehr, sehr schön und ich mag diese Leute. Yeah. Ich werde es hier vermissen, denn diese zwei Wochen sind zu kurz. Ich würde es viel, viel länger machen.
Nach der Präsentation der Jugendlichen gab es Teilnehmerzertifikate für jeden, der dabei war. Auch für Campleiter Ovidio, der hiermit bereits sein 12. Jugendcamp führte. Von ihm wollte ich wissen, welche die wichtigsten Zutaten eines erfolgreichen Camps sind. Ovidio Albert.
Die Jugendlichen, das schöne Wetter und die Begeisterung, die man hat, bevor man zu diesem Camp kommt. Die Erwartungen waren selbstverständlich groß, aber nach etwa 2 Wochen kann ich nur eins bestätigen, und zwar, es war wunderschön.
Zum Schluss übergab die Gastgebergruppe aus Rumänien die Stafette des Jugendcamps weiter an die Gruppe aus Polen. Denn die nächste Auflage des Europäischen Sommercamps für deutschsprachige Jugendliche wird in einem Jahr dort ausgetragen.
Europa verbindet, Jugend bewegt, Umwelt erhalten. Unter diesem Motto verlief in der ersten Julihälfte ein 2-wöchiges Sommercamp für deutschsprachige Jugendliche aus Europa, und zwar in Banat. Adi Ardelean hat berichtet. Hier im Funkmagazin stellen wir jetzt aber ein Buch vor. Die Deutschen in Rumänien zwischen 1944 und 1953. Eine Quellensammlung, so heißt das Buch, das 2015 im Böhlau Verlag in Deutschland erschienen ist. Thema ist Geschichte der Rumänien-Deutschen gleich nach dem Seitenwechsel des Landes im August 1944 und die dadurch entstandene Änderung der Situation der deutschen Volksgruppe in Rumänien. Der vorliegende Band bringt bisher überwiegend unbekannte und ins Deutsche übersetzte Quellen der Jahre 1944 bis 1953. Christa Richter, Mitarbeiterin der deutschsprachigen Radiosendung in Bukarest, hat mit der Autorin des Geschichtswerks, Frau Annemarie Weber, gesprochen.
Es gibt immer noch was zu entdecken. Man wusste natürlich schon genug, aber es gibt in den rumänischen Archiven immer wieder neu entdeckte Archivalien, die zum Beispiel zeigen, wie dieser 23. August verlaufen ist, wie die jeweilige Regierung, wie die jeweiligen Gruppen reagiert haben. Und es gab damals, also bei diesem Umsturz, gab es Versuche, die deutsche Bevölkerung aus Südsiebenbürgen zu evakuieren, also mit den deutschen Truppen quasi mitzunehmen nach Westen. Darüber war schon einiges bekannt, aber die Dokumente, die wir jetzt gefunden haben, belegen, dass diese Evakuierung versucht wurde, aber dann auch schon von der rumänischen Regierung halbherzig nur. Ja, man war nicht grundsätzlich dagegen, aber man war eigentlich zu diesem Zeitpunkt dann doch dagegen, weil er nicht günstig schien. Und es hat einfach nicht stattgefunden, weil man noch nicht organisiert war und weil es auch tatsächlich zu spät war.
Also auf diese Thematik seid ihr eingegangen, schon 23. August. Somit fängt es an, das Buch?
Damit beginnt unsere Sammlung mit diesem Zeitpunkt. Und dann überschlagen sich ja die Ereignisse. Es kommt dann gleich zu Vergeltungsmaßnahmen gegenüber den Deutschen. Dann gibt es Überlegungen, wie löst man die deutsche Volksgruppe auf und wie übernimmt man, wie konfisziert man, was macht man mit ihrem Vermögen. Da gibt es gleich verschiedene Ansichten und gemeinsame Bestrebungen der verschiedenen Parteien, auf dieses Vermögen die Hand drauf zu legen, quasi das zu enteignen.
Ja, zum Beispiel diese Zeit, als die Deutschen aus ihren Häusern herausgeschickt wurden, herausgejagt wurden und man hat ihnen weggenommen auf Grund und Boden. Das ist das?
Ja, natürlich. Das kommt dann danach. Es kommt dann die Agrarreform des Jahres 1945. Das ist ein großer Themenbereich unseres Buches, denn diese Agrarreform war eigentlich eine Vergeltungsmaßnahme gegenüber den Rumänien-Deutschen.
Weiß man das?
Das weiß man, nämlich es gibt schon Fachliteratur, nämlich Dumitru Chandru, ein Jascher-Historiker, leider verstorben, der hat das sehr gründlich dokumentiert, und er ist es, der das zum ersten Mal gesagt hat, behauptet hat in einer wissenschaftlichen Arbeit, ja, die Agrarreform war nicht da, um arme Bauern zu begütern und den Reichen was wegzunehmen. Nein, es war ausdrücklich eine Vergeltungsmaßnahme.
Wann hat er das geschrieben? Wann hat er Mut gehabt, das zu schreiben?
Ja, das müsste ich jetzt nachschauen.
Ja, aber ja,
das war in den End-90ern vielleicht, End-90er-Jahren oder so, Anfang der 2000er.
Ich weiß es also das war eine Schmierperiode.
Und ich finde hier in diesem Buch, das ich gerade von dir jetzt geschenkt bekommen habe, Laura Georgiou, Comunitatea Disparuta, noch einen weiteren Beweis dafür.
Hat sie das auch? Die ist sehr interessant, diese Frau.
Sie zitiert es nicht, aber es gibt ein indirektes Zitat aus einem Dokument, aus einer Ministerratssitzung, vom 20. März 1945, wo Petru Groza angeblich, so schreibt sie hier, gesagt haben soll, ja, wenn wir in dieses Gesetz ausdrücklich schreiben, dass die Deutschen enteignet werden, dann bekommt das so einen rassistischen Touch und das wollen wir vermeiden. Also sagen wir die Großgrundbesitzer, die Besitzer von 50 Hektar.
Und die Rollen sind ja auch genau in ein Gefahr. Das stimmt, aber nicht alle.
Nein, eben, es richtete sich aus, eigentlich aus, gegen die Deutschen.
Ah, das ist interessant.
Ja. Und dann gibt es natürlich sehr viel Gegenwind. Die Deutschen wehren sich dagegen. Also man muss sich das nicht einfach gefallen. Ja, das weiß man vielleicht weniger. Und das belegen genau die Archivdokumente, die nicht öffentlich wurden. Aber jetzt stehen sie zur Verfügung.
Ja, interessant. Also das fängt ja sehr interessant an. Jetzt springe ich von einem zum anderen, weil ich nicht viel Zeit habe. Ist auch die Deportation dokumentiert?
Die Deportation haben wir ausdrücklich ausgespart. Denn dazu gibt es schon
sehr viel. Ihr habt sie nicht mal nebenbei erwähnt.
Es kommt nur ganz nebenbei. Kommt diese Thematik vor, weil sie in diesem Band uns nicht vordringlich beschäftigt.
Ja, genau. Und dann geht es weiter. Was ist dann das nächste große Thema? 48.
Es kommt dann eben zur Vereinigung dieser beiden, zur Zwangsvereinigung der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratischen Partei. Damit haben die Kommunisten quasi die ganze Macht übernommen. Ja. Und dann kommt eine andere Phase, auch für die Deutschen. Ja. Und zwar werden dann die sogenannten demokratischen Komitees gegründet, das deutsche antifaschistische Komitee.
So, damals.
Bei den anderen Minderheiten hieß es das demokratische
Komitee. Und wann war das? In welchem Jahr?
Das wurde 48 im Dezember beschlossen Anfang 49 wurde es gegründet und der neue Weg war das erste Produkt vielleicht das Wichtigste.
Ja, also es war ein positiver Schritt.
Und das war ein positiver Schritt insoweit, als das war natürlich die Kommunistische Partei, die dahinter stand, denn die war ja die einzige Macht im Land. Und es war ein Schritt zur Gleichschaltung, die Minderheiten waren dann alle gleich und man so sozialistisch gleich.
Aber inzwischen war ja die Nationalisierung gewesen, inzwischen war die Schulreform, das war ja
das war ja alles enteignet und nun waren alle mittellos quasi und dann konnten halt nach sozialistischem Muster Rechte gewährt werden. Also das Deutsche Antifaschistische Komitee nimmt auch einen bedeutenden Platz ein, ist wenig bekannt, ist wenig beliebt bei den Rumänen. Deutschland, man sagt immer, ach, das war nichts.
Und dabei war es aber nicht schlecht.
Und dabei hat ja der neue Weg sehr viel gemacht, was er vielleicht auch gar nicht, was politisch gar nicht so gewollt war. Er hat nämlich nicht nur die deutsche Minderheit nach kommunistischem Muster auf Linie gebracht, sondern der neue Weg hat auch viel für die traditionellen Identitätsbedürfnisse der Rumänien-Deutschen getan, was wir ja wissen, du selbst aus eigener Erfahrung, weil du ja...
Müsste man nicht ein paar Namen neu bewerten?
Das war jetzt nicht unser Ziel.
Ja, es und ging das, jetzt um die Geschichte.
Wir haben einfach gesammelt und haben das zur Verfügung gestellt.
Ja.
Und es gibt einen kritischen Apparat, also wo Namen erklärt werden.
Ja,
wo
und so. Ich wollte fragen, warum das Jahr 53? Was war 53? Was
1953 wurde das Deutsche Antifaschistische Komitee und all diese demokratischen Komitees aufgelöst. Das ist wieder einmal eine Zäsur. Es wurde aufgelöst, weil Stalins Tod und und es waren irgendwie schon vor Stalins Tod gab es den großen Antisemitismus und diese Hysterie, dass die Nationalitäten lauter Feinde seien, und die Juden vor allem. Und dann diese demokratischen Komitees waren dann plötzlich Handlanger des Imperialismus
und wurden aufgelöst. Und damit beginnt eine ganz andere Phase.
Dann beginnt eine andere Phase, die beginnt interessanterweise 1954, eine Phase der Restitution. Es werden die Höfe zurückgegeben. Ach, die Leute dürfen wieder ihre Häuser beziehen.
Also ihr müsst weitermachen. Es ist nicht das, gut, 53.
Weiß ich nicht.
Wie kriegt man so einen Auftrag? Wie hast du das geschafft, dieses Buch überhaupt zusammenzustellen?
Als ich dieses Buch erarbeitet habe, war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin des Siebenbürgen-Instituts in Gundelsheim.
Ja.
Und das Projekt wurde finanziert von der Bundesregierung. Die Bundesregierung finanziert Projekte, die sich mit der Kultur der Vertriebenen beschäftigen. Und im Rahmen dieser Finanzierung wurde auch dieses Projekt bezuschusst.
Und das ist ja eigentlich ein Nachschlagewerk. Es ist kein Lesebuch im üblichen Sinne für Leute, die mit der Geschichte nicht viel zu tun haben. Wo werden sie vertrieben? Wohin kommen diese Bücher? Kommen sie in Bibliotheken, in Schulen? Denn es wurde in Deutschland gedruckt, das Buch. Wie viel bringt ihr nach Rumänien? Gibt es es zum Verkauf?
Es gibt es hier zu kaufen, ja. Und zwar in den Buchhandlungen des Schiller Verlags. Aha. So in Hermannstadt in zwei Buchhandlungen kann man es kaufen.
Ja, ja.
Und in Bibliotheken. Natürlich über das Internet kann man es kaufen vom Verlag direkt.
Also es ist interessant, denn diese Zeit.
Und die Bibliotheken schaffen es an. Also die interessierten Bibliotheken schaffen es sich selbst an.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und damit sind wir auch am Ende unseres Funkmagazins angekommen. Sie haben die Juli-Ausgabe gehört. Sie finden uns auch im Internet. www.funkforum.net ist unsere Adresse. Klicken Sie drauf. In einem Monat melden sich deutschsprachige Hörfunkredakteure aus Rumänien und Ungarn wieder mit dem Funkmagazin. Haben Sie bis dahin einen schönen Sommer. Christian Erdei haben Sie gehört.